stark machen. Das ist das Thema heute. Und es ist ja so, wenn dann so die kleinen Stöpkes dann zur Schule gehen oder in den Kindergarten oder wenn die dann vielleicht nachher in eine weiterführende Schule gehen oder ins Studium, dann mag es so sein, also mir ging es zum Beispiel so, ihr habt ja gesehen, mein Sohn ist auch einer von den Kandidaten, da stellt man sich dann die Frage, was kann man den Kindern dann so mitgeben? Ja, sie sollen eine starke Persönlichkeit werden und sie sollen anständig werden und sollen selbstständig werden, alles klar. Das sind natürlich so die Dinge, die man sich dann so wünscht. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Wie können wir Kinder stark machen? Jetzt sitzen hier ganz viele Leute und sagen, das betrifft mich ja gar nicht, ich habe keine Kinder. Und ich möchte dir sagen, es geht nicht nur um die Kinder der anderen, sondern es geht auch um dich persönlich. Es geht nämlich darum, dass in einer gewissen psychotherapeutischen Richtung spricht man auch von dem inneren Kind. Also jeder von uns hat so ein inneres Kind. Das ist eine modellhafte Betrachtungsweise für die Erlebniswelt von Kindern. Und die hat jeder selbst mal durchgemacht. Jeder von uns, der hier sitzt, ist mal Kind gewesen. Und es bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, die Erinnerungen und die Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Also das, was ich auch selber erlebt habe. Und auch wie ich selber jetzt hier unterwegs bin als Mensch, da ist irgendwo dieses Bild von dem inneren Kind, das, was auch in uns weiterlebt. Und ich will heute der Frage nachgehen, worauf kommt es denn wirklich dann an im Leben? Ja, Schule ist wichtig, na klar, aber ist es das Wichtigste? Es ist wichtig, einen richtigen Beruf zu finden, aber ist es das Wichtigste? Was trägt und was ist am Ende wirklich wichtig? Die Schulnoten sind garantiert nicht so entscheidend, ob man im Leben immer vorankommt. Ja, da rufen jetzt viele Schüler Amen dazu, einige Studenten auch und einige Eltern würden mich wahrscheinlich jetzt am liebsten steinigen, dass ich das sage, dass ich jetzt hier ihre ganze Mühe zunichte mache mit einem Satz. Nein, natürlich sollt ihr euch in der Schule auch anstrengen, liebe Schüler, die denn noch hier sind und Studenten und ihr könnt euch den Schweiß von der Stirn wischen. Aber es geht um diese Frage eben, worauf kommt es an? In unserer Gesellschaft, da zählen häufig Leistungen und messbare Erfolge. Da geht es um Schulnoten, hat einer am Ende das Klassenziel erreicht? Oder dann später im Berufsleben, hat er Erfolg? Hat jemand eine gute Performance? Ich habe vor kurzem mit einem erfolgreichen Rechtsanwalt gesprochen, der sich in der Münchner Szene so ein bisschen auskennt, dort auch ein Top-Anwalt ist und er sagte so, wir vergleichen uns mal, und der andere hatte nicht so eine gute Performance. So, das ist so, da vergleicht man sich nicht, wie viele Umsätze man macht, so eine 500.000 im Umsatz im Jahr oder 1 Million oder weißt du, das ist die Performance, man vergleicht sich an solchen Zahlen. Darum geht's. Aber was ist das Wichtigste? Was zählt im Leben? Wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir ein Jahr weiter sind miteinander, dieses nächste Schuljahr, wo wollen wir innerlich in einem Jahr sein? Wie können wir immer besser die Version werden des Menschen, der Persönlichkeit, die Gott in uns sieht? Gott hat ja über dein und über mein Leben nachgedacht. Er hat einen Plan für dich und für mich. Wir sind kein Zufall. Wir haben da in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen drüber nachgedacht. Und ich habe mir diese Frage gestellt, nach dieser Sinnfrage, worauf kommt es denn wirklich an? In der Situation in meinem Leben, wo ich mega unter Druck stand, als ich schwer krank war. Worauf kommt es denn wirklich an? Zu dem Zeitpunkt hatte ich gute Noten in der Schule gehabt, war erfolgreich gewesen, hatte eine gute Ausbildung, eine tolle Familie, tolle Freunde. Aber wenn man an diesem Nullpunkt angekommen ist, wo man Angst hat, dass das alles irgendwie zerbricht, was zählt denn dann wirklich? Wie können wir innerlich diese Stärke bekommen, um dann, wenn Druck da ist, dagegen zu halten? Dann, wenn Krisenzeiten da sind, wenn es in der Schule mal schwer ist, wenn die Prüfungen werden kommen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studenten, der Moment, wo gefragt wird, hast du innerlich das zur Verfügung, was jetzt gefragt ist? Und so ist es im Leben ja auch oft. Oft sind wir Menschen an der Oberfläche ja sehr erfolgreich und haben alles Mögliche geschaffen. Das sieht alles super aus. Solange bis alles gut läuft, bis dann der Druck kommt, dann verlieren wir manchmal den Kopf. Und ich musste an ein Bild denken, als ich über dieses Thema nachdachte. Das menschliche Leben ist ja häufig so wie bei Erosionen. Ihr kennt das vielleicht in Bergbaugebieten, da haben die jahrhundertelang den Berg durchflücht und alle möglichen Stollen in den Boden getrieben. Und die wissen teilweise nicht mal mehr, wo da irgendwelche Stollen sind. Und dann stehen da Häuser drauf, teilweise hunderte Meter höher. Und irgendwann entstehen Löcher, entsteht ein Druck. Ich habe euch da mal so ein Bild mitgebracht. Das ist ein Haus. Das war in Sachsen-Anhalt im Jahre 2009. Da stand ein perfektes Haus. Die Hälfte sieht man hier noch. Aber unten war ein Loch. Und das Haus ist von dem Druck zusammengebrochen. Und so ist es in unserem Leben vielleicht manchmal auch. Wenn der Druck kommt, dann ist die Frage, bist du von innen? Hast du die Widerstandskraft? Um zu sagen, nein, es gibt doch noch mehr. Oder ist es außen alles schick und schön und wenn dann der Druck kommt, dann fällt es zusammen. 2009 hat es auf der Autobahn A45 ein Loch gegeben, da waren zum Glück gerade in dem Moment Bauarbeiten. 12 Meter ist da die Autobahn abgesackt. Stellt euch mal vor, 12 Meter, du ballerst da mit deinem Auto lang und auf einmal schwupp, ist weg. Hätte passieren können, wenn da keine Bauarbeiten zu dem Zeitpunkt gewesen wären. Was für ein Bild, vielleicht auch für dein oder mein Innenleben. Worauf kommt es denn an? Wo können wir denn die Stützen bekommen, um dann standhaft zu sein? Es besteht die Gefahr, dass wir unser Leben so führen, dass wir nur noch von den Erwartungen von außen irgendwie gelenkt werden. Und irgendwann wird der Druck immer größer und irgendwann hält es nicht mehr. Der Druck von außen ist da, brauchen wir uns keine Illusionen machen. In der Schule ist Leistungsdruck, da sollen Noten gebracht werden, da soll Leistung gebracht werden. Auch im Sport, die wenigsten werden irgendwie, wenn die im Mannschaftssport sind, werden da irgendwie nur Sport just for fun machen. Keine Fußballmannschaft spielt einfach nur Fußball, wenn sie keinen Gegner mehr hat irgendwann. Und zur Not sucht man sich die Leute in einem eigenen Team dann, wenn man dann trainiert. Irgendwo geht es immer darum, dass man irgendwie ein Ziel braucht oder noch Druck braucht. Alles in Ordnung. Was hält? Was hält mich? Was hält mich innerlich? Und ich möchte mit euch, gerade unter dieser Perspektive von einem Vater, der das Beste für sein Kind will, mal in einen Text in die Bibel hineinschauen, von einem Mann, der extrem viel Lebenserfahrung hatte. Er war extrem erfolgreich gewesen, extrem reich und weise. Sein Name ist Salomon, König Salomon, ein ganz bekannter israelitischer König, der dritte König in der Rangfolge nach Saul und David. Unglaublich reicher Mann. Und der schreibt in den Sprüchen, in Sprüche 4, da sagt er, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Herzen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für das ganze Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen, entferne von dir, lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. König Salomo spricht hier diese weisen Worte. Er sagt, starke Worte werden dein Leben stark machen. Mein Sohn, hör mir zu, sagt er. Neige dein Ohr mir zu. Hier spricht einer, der hat Erfahrung gemacht. Er weiß, da gibt es ganz, ganz viele Stimmen. Und jetzt meine Frage, wem hörst du eigentlich zu? Das, was wir gehört haben, das, was wir in frühester Kindheit gehört haben, das prägt unser Inneres. Es geschieht durch Hören. Da sind die vielen Stimmen in dieser Welt. Du musst dieses oder jenes Ziel erreichen. Du musst dich benehmen, wenn du ein guter Junge sein willst. Und hier spricht einer, der sagt, ich bin dein guter Vater. Hör mal auf meine Stimme. Da ist vielleicht ein schlechtes Gewissen. Da sind die Lehrer, da sind deine Freunde. Alle labern auf dich ein, die Medien, was du alles hören und an Informationen verarbeiten musst. So viele Stimmen. Hör auf meine Stimme, sagt dieser Vater. Welche Worte bewahren wir im Innern des Herzens? Bewahre sie im Innern deines Herzens, sagt Salomo hier. Lege dir einen Vorrat an für die Zeit, wenn du es brauchst. Das Innere des Herzens zu bewahren für die guten und für die schlechten Zeiten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ein Lehrer mir mal etwas ganz Schlechtes gesagt hat. Ein Lehrer in der 8. Klasse hat zu mir gesagt, Jan, du bist ja so dumm, du kannst ja nicht mal richtig lesen und solltest eigentlich in eine Sonderschule gehen. Ich hatte nämlich immer das Problem, wenn ich vor einer größeren Menschenmenge etwas lesen musste, dass ich dann nur noch Salat gesehen habe. Also dann bin ich so aufgeregt geworden, dass ich keinen vernünftigen Satz mehr rausgekriegt habe. Dieser Satz hat mich noch geprägt, als ich schon weit über 20 Jahre alt war. Ich habe diese Worte in meinem Inneren, habe ich denen Raum gegeben. Dieser Lügenworte. Was bewahrst du in deinem Inneren? Welche Worte sind in deinem Herzen? Hast du was, dann bist du was. Streng dich nur ordentlich an. Sei perfekt und mach möglichst keine Fehler. Oder andere sind für meine Gefühle verantwortlich und ich bin für ihre verantwortlich. Ich fühle mich permanent verantwortlich, wenn es dir schlecht geht. Oder im Grunde meines Wesens bin ich schlecht. Und auch wenn ich an Gott denke, ich fühle mich irgendwie immer schlecht. Nicht ausreichend genug, ein schlechtes Gewissen. Ein anderer Satz in meinem Herzen könnte sein, am besten ist es, das Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung wegzuschieben. Ich brauche keinen anderen. Ich habe so eine kühle Fassade um mich herum aufgebaut und ich habe keine Bedürfnisse nach Anerkennung und Liebe. Salomo sagt, achte auf die guten Worte, die ich dir gesagt habe. Und lass diesen negativen Worten in deinem Herzen keinen Raum. Entlarve sie als Lüge. Er sagt, dann wirst du Leben finden. Du wirst Heilung für dein ganzes Fleisch bekommen. Das heißt also, das sind Worte, die dich wieder gesund machen. Wenn dein Selbstwertgefühl mickrig geworden ist, wie damals der Lehrer, der das zu mir gesagt hat. Ich hätte mir nicht vorstellen können, als Gott mich gerufen hat, in den vollzeitigen Dienst zu gehen, dass ich mal vor einer Menschenmenge mit mehr als 5 Leuten einen vernünftigen Satz rauskriegen könnte. Wenn ich diesen Lügen geglaubt hätte, wäre ich niemals diesen Weg gegangen. Salomo sagt, das ist so gewissermaßen ein Gesundheitstipp. Höre auf die guten Worte, die hier gesprochen werden. Und dann heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das Herz, das ist kein Tipp von einem Kardiologen, der sagt so nach dem Motto, du musst jetzt ein bisschen besser dich ernähren und ein bisschen mehr Sport machen, sondern das ist nach biblisch-hebräischem Denken, ist es das Zentrum deiner Identität. Hier geht es um dein Fühlen, um dein Wollen, dein Gewissen und um deinen Verstand. Alles ist hier mit Herz gemeint. Dein Gefühle. Was fühlst du? Was denkst du? Was willst du? Man sagt ja auch, wer das Herz eines Menschen besitzt, der hat die Herrschaft über ihn. Wer hat die Herrschaft über dein Herz? Sind es die Worte des Vaters im Himmel oder sind es die Worte von einem Lehrer oder von einem Freund oder von jemandem, der dich auf dem Schulhof fertig gemacht hat? Wessen Worte beherrschen dein Herz? Wir schauen im Leben oft so auf die äußerlichen Dinge und das ist bei Gott total anders, das weiß Salomo. Am Ende des Lebens ist nicht entscheidend, wie viele akademische Titel du gesammelt hast, wie viel du auf dem Bankkonto hast oder welche Aktien und Besitztümer du hast. Es ist egal, was dein Chef sagt, egal, was deine Schwiegermutter sagt. Am Ende wird die Frage entscheidend sein, was sagt Gott zu deinem Leben? Weil er ins Herz schaut. Und das ist das, was Salomo seinem Kind hier mitgeben will. Das steckt dahinter. Es gibt ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, als der Prophet Samuel sich aufmacht, um den nächsten König zu salben, als Saul König von Israel war. Saul war der erste König von Israel und er geht los zu Isai und er sagt, jetzt werde ich hier den nächsten König salben. Und dann können wir lesen, als sie kamen, also die Söhne von Isai, sah Samuel Eliab an und dachte, siehe, ist das der Gesalbte des Herrn? Doch Gott, der Herr, sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren und seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Der Herr sieht ins Herz. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Und dann stehen da die Söhne von Isai wie die Orgelpfeifen vor Samuel und einer nach dem anderen geht vorbei und Gott sagt immer zu Samuel, nein, der nicht, der nicht. Und am Ende heißt es dann, doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Der Vater hatte nicht damit gerechnet, dass er den nächsten König von Israel seinen Sohn nennen darf. Er hat das nicht in ihm gesehen. Ach, das ist doch der Kleine, der da bei den Schafen. Aber Gott hat genau ihn gesehen. Er hat genau in sein Herz geschaut und darauf kommt es an. Da war einer, der hat in seinem Inneren gearbeitet. Der hat innere Kraft aufgebaut, um dann nachher mutig auf das Feld zu gehen und sagen, was wagst du es, gegen den König, gegen Israel anzukämpfen und Gott zu verleugnen? Und er haut Goliath die Rübe ab. Da ist einer, der hat an seinem Inneren gearbeitet. Der hat das Innere gestärkt durch eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung im Lobpreis und der Anbetung. Ein starkes inneres Herz hat er gewonnen. Und dann kommt dieser große Feind und der ungefähr 3 Meter große Goliath. Und da kommt dieser kleine Teenager an, so stelle ich es mir vor, und sagt, was willst du denn? Und wenn wir uns auf die Situation schauen, dann werden wir sagen, Alter, der hat ein Schwert und du nicht. Der ist größer und du nicht. Der ist ein erfahrener Kämpfer und du nicht. Und David sagt, ich bin innerlich stark und ich weiß, wer zu mir gesprochen hat und ich habe einen Plan, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Gott ist mit mir. Darauf kommt es an, ein starkes Herz zu bekommen. Gott sucht unser Herz. Nicht Worte sucht Gott bei dir, sondern das Herz. Und wenn wir dann uns diesen Text weiter anschauen, dann sagt Salomo, es kommt dann mich dann darauf an, was deine Außenwelt von dir noch dann mitnimmt, was sichtbar wird von dem, was in deinem Herzen ist. Du hast von mir Worte gehört und die sollen eine Auswirkung haben. Man sieht an dem, wie du reagierst, was in deinem Herzen drin ist. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verderbtheit der Lippen entferne von dir, sagt Salomo. Sprich keine Lügenworte mehr aus. Nicht mehr über dich selbst, und auch nicht mehr über andere Menschen. Sprich diese Lügen, die andere über dich aussprechen, noch nicht weiter in deinem Geist, in deinem Inneren. Sprich das nicht weiter aus, du kannst nichts. Jan, du kannst nicht stehen vor Leuten und denen mal was von Jesus erzählen. Du kannst doch nicht mal in deiner Klasse stehen. Nein, ich glaube dieser Lüge nicht mehr. Du bist ein Versager. Du bist ein elendiger Versager. Nein, ich glaube diesen Lügen nicht mehr. Pass auf, wo du hingehst. Sagt Salomo dann gewissermaßen, pass auf, achte auf den Weg, geradeaus, nicht den Weg zur Sünde. Jesus drückt es an einer Stelle ganz dramatisch aus. Er sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es ein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es raus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Da sagt Jesus, es kommt darauf an, straight zu sein und zu sagen, hey, ich werde nicht diesen Weg gehen in die Sünde hinein. Da die Stimmen von außen, so nach dem Motto, komm doch mal. Und das Buch der Sprüche, da kommt es häufig vor, diese Warnung davor, den Weg Gottes zu verlassen. Nicht als jemand, der einem den Spaß verderben will, sondern der weiß, wenn du dahin gehst, wenn du diesen geraden Weg Gottes verlässt, dann wirst du Schaden leiden. Dein Leben wird dadurch bedroht. Darauf kommt es an. Und ich möchte bei all diesen Fragen auf einen schauen, auf den es ganz entscheidend ankommt, wenn es darum geht, Kindschaft zu verstehen, was es bedeutet. Aus meiner Sicht ist das berühmteste Kind in der Bibel Jesus selbst. Jesus ist Kind Gottes. Er bezeichnet sich vor allem, oder Jesus zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Vater im Himmel lebt. Er spricht über diese Verbindung zu seinem Vater, ganz häufig. Und das war für die damalige Frömmigkeit ein Affront. Das geht doch gar nicht. Aber indem Jesus Sohn ist, offenbart er den Vater. So wie Jesus als Sohn gelebt hat, zeigt er ganz viel über Gott, den Vater im Himmel. Wir können uns Jesus anschauen, wenn wir ihr nachfolgen wollen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, können wir in diese Liebesbeziehung zum Vater hinein verändert werden, indem wir auf ihn schauen. Ah, so ist man also Sohn Gottes. Ah, ich muss also mein Denken und mein Verhalten so entsprechend verändern. Und wir können bei Jesus sehen, wie die Worte des Vaters sein Inneres geprägt haben. Wie er Druck standhalten konnte. Eine ganz beeindruckende Situation ist gleich am Beginn des Dienstes von Jesus. Jesus ist getauft worden am Beginn seines Dienstes. Und heißt es dann, als er gerade aus dem Wasser stieg, öffnet sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben auf sich hernieder. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Wisst ihr, was danach passiert? Nicht das Halleluja, Jesus ist der Beste, Tollste, Schönste, sondern Jesus geht in die Wüste. Und da kommen wieder die anderen Stimmen. Da kommt der Versucher, der an ihn herantritt und sagt, hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, du bist der Sohn Gottes, hier ist ein Stein, mach ihn zu Brot. Nach 40 Tagen Fasten. Ist das eine Versuchung? Ich würde sagen, ja. Nach 40 Tagen nichts essen, eine Versuchung. Bin ich wirklich der Sohn Gottes? Bin ich wirklich der Sohn Gottes? Ja, natürlich habe ich Hunger. Aber mein Sohnsein, meine Sohnschaft, die steht nicht in Frage. Und die lasse ich nicht von den Stimmen von außen in Frage stellen. An einer anderen Situation macht es noch deutlicher. Jesus in der Situation des extremsten Leides, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er dort am Kreuz hing, in diesem extremen Leid, da können wir etwas sehen von dieser inneren Kraft. Die sagt, ich halte das durch. Ich trage die Schuld der Welt. Die Last dieser Welt habe ich auf mich genommen. Und dann kommen die Stimmen von außen wieder. Matthäus 27, anderen hat er geholfen. Ha! Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Ha! Du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels, ich lach mich kaputt, wenn ich denn noch kann und nicht selbst am Kreuz hänge. Weil einer, der neben ihm saß, fing nämlich auch an, über ihn zu lachen. Du bist der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns auch. Da waren sie wieder, die Stimmen von außen. Unglaublicher Druck, die Schuld und die Last der ganzen Welt auf sich. Getrennt von seinem Vater im Himmel. Das erste Mal in der Ewigkeit. Und dann, hey, hör doch auf, geh doch vom Kreuz runter. Alles nur ein böser Traum. Du gehst zurück in die Ewigkeit und das war's. Ende aus Mickey Mouse. Die ganze Welt soll doch in die Hölle fahren. Jesus sagt, nein, nein, ich trage das durch. Ich trage das durch, weil mein Vater im Himmel mir zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn und ich habe dir einen Auftrag gegeben, rette meine anderen geliebten Söhne und Töchter. So stelle ich mir das vor. Was für eine innere Kraft. Was für eine Herzenshaltung. Was ist los, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hey, was ist denn los mit deinem Glauben? Vor kurzem, als der Amoklauf in München war, schreibt mir ein Freund, hey Jan, was ist denn jetzt mit deinem Gott? Als ich krank war, sagen mir Leute, hey Jan, was ist denn mit deinem Gott? Da kommen die Stimmen von außen. Die Anfragen, der Druck. Wenn du krank wirst, wenn liebe Menschen sterben. Was soll das alles? Wieso dir? Warum? Auf welche Worte hören wir dann? Jesus zeigt uns in seinem eigenen Wesen, was es bedeutet, wenn man so einen Vater hat wie er. Jesus hat uns das Angebot gemacht, das kennenzulernen, selbst in diese Bestimmung hineinzuwachsen, selbst diese Kindschaft anzunehmen und es ihm nachzumachen. Jesus hat in Drucksituationen diese innere wahre Stärke gezeigt, dort in der Wüste und am Kreuz. Wie der Zustand deines Herzens ist, wird dann deutlich, wenn du unter Druck kommst, wenn du in die Prüfung hineinkommst. Wenn alles seinen normalen Gang ist, alles super läuft, dann ist alles kein Problem. Dann kannst du auch ein Haus bauen auf einem riesigen Loch. Sieht super aus, aber wenn der Druck kommt, verschwindet das Haus. Jakobus sagt, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das heißt also, wenn du getestet wirst, wenn Druck kommt, weil es zeigt dir etwas über die Situation und über den Zustand deines Herzens, wohin schaust du denn dann? Man möchte ja sagen, lieber Jakobus, hast du noch alle Latten am Zaun? Anfechtung, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte, dass es mir gut geht. Der Herr soll mich doch segnen. Wie ist das, wenn wir in der Gemeinde unfair behandelt werden? Sind wir bereit, trotzdem radikal zu vergeben, wenn der Druck von außen kommt? Radikal zu vergeben, so wie Jesus es vorgemacht hat? Ich bin erschrocken, wie häufig wir solche Dinge, wenn Druck auf uns von außen eindringt, auch unfaires Verhalten, schwere Situationen, wie oft wir einfach nachgeben und sagen, ja, es ist halt so, ich bleib da. Und der Zustand meines Herzens offenbar wird, wenn wir verharren in diesen Situationen. Wir sollen Freude haben in mancherlei Anfechtung. Nicht an der Ungerechtigkeit selbst, auch nicht an dem Leid selbst. Aber wir dürfen Freude daran haben, dass Gott mit uns in schwere Situationen hineingeht und unser Herz prüft. Ich habe gehört, dass Augustinus gesagt haben soll, das gleiche Leid kann den einen Menschen in die Hölle führen und den anderen in den Himmel. Es kommt darauf an, wie du innerlich darauf reagierst. Ob du kaputt gehst daran, ob du sagst, nee, jetzt ist Gott, kann ich Gott nicht mehr vertrauen, oder ob ich sage, nein Gott, ich sehe im Moment noch keine Lösung. Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen wird, aber du bist ein guter Vater. Und auf diese Worte, die du mir zugesprochen hast, werde ich vertrauen, egal was kommt. Wir werden nämlich geprägt. Ich habe hier mal das Bild von einem Prägestempel. Unser Inneres wird geprägt durch die Begegnung mit Jesus. Es wird in unsere Seele hineingedrückt, der Charakter Gottes. Und in schweren Situationen wird offenbar, wie sehr Christus schon da ist und wie sehr wir vielleicht an einigen Stellen noch weiter Korrektur brauchen. Wie reagierst du dann, wenn du das Gefühl hast, dass deine Kollegen, die dir an der Arbeitsstelle vor der Nase weggeschnappt haben? Oder wenn in der Familie Streit da ist oder die Kinder nerven? In diesen Situationen kommt es darauf an, auf sein Herz zu achten, auf das, was ich fühle, auf das, was ich will, auf das, was ich denke. Wenn du mich verletzt, wenn du schlecht über mich redest, dann will ich nicht dir das Recht geben, über mein Herz zu bestimmen. Ich will dich trotzdem lieben. Ich will dir trotzdem vergeben. Und wenn du mich 10-mal verletzt, ich werde mich schützen davor, ja klar. Aber ich werde dir nicht das Recht geben, über mein Herz zu bestimmen. Mein Herz ist geprägt von Christus. Wovon ist dein Herz geprägt? Und es geht nicht darum zu sagen, das tut nicht weh. Es geht nicht darum zu sagen, Verletzungen, die bildet man sich ein, diese Gefühle sind echt, das tut wirklich weh. Es geht nur darum, wie gehen wir dann damit um? Bleiben wir da und brechen innerlich zusammen? Oder gehen wir einen Schritt weiter und richten uns auf die Worte aus, die der Vater im Himmel zu uns gesprochen hat, die sein Sohn Jesus Christus uns zugesprochen hat, dass wir wieder aufstehen, dass wir wieder neu wieder vergeben, dass wir neu wieder den Schritt aufeinander zugehen? Das ist die Frage. Auf welche Worte achten wir? Auf das, was die Leute sagen in der Welt, so nach dem Motto, ja, das machen doch alle so. Bei uns musst du dir das Lob verdienen. Die Liebe musst du dir verdienen. Oder hörst du auf den Vater im Himmel, der dir zuspricht, bedingungslos, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter in Jesus Christus. Versetzt in diesen heiligen Stand, auf Augenhöhe mit Gott ihm begegnen zu dürfen. Was glaubst du über dich? Im Talmud heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Darum geht's. Es beginnt im Herzen. Und ich glaube, dass, wenn es um die Frage geht, wie man Kinder stark macht, wie man ihnen ein Fundament gibt, dass es wichtig ist, eben aus dieser Beziehung heraus, bei unseren kleinen Kindern, dass wir Zeit und so weiter mit ihnen verbringen und die guten Worte in sie hineinlegen, aber wir selber auch eben in die Begegnung hineingehen mit dem Vater im Himmel, wo wir innerlich stark werden, damit wir auch andere wieder stark machen können. Jesus ist stark geworden durch die Begegnung mit seinem Vater. Und jemand hat einmal gesagt, Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Z-E-I-T. Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Zeit. Das kann man bei Ehepaaren beobachten, die jahrelang miteinander verheiratet sind. Je länger zwei Menschen zusammen, desto ähnlicher werden sie sich. Ein Prozess, der unweigerlich und meist unbewusst vonstatten geht, der aber äußerlich sichtbar wird. Wenn man so ein altes Ehepaar sieht, die sich immer, ich sehe das gerade, wie Carsten, Kashi und Antje anstupst. Genau. Man wird sich immer ähnlicher. Man wird sich immer ähnlicher, weil man Zeit miteinander verbringt. Und es gibt die Geschichte von einem alten Mann, nachdem seine Frau Helen gestorben war, verbrachte der 100-jährige Joseph Auer einen Tag ohne sie, bevor ihn das gleiche Schicksal ereilte und seine geliebten Gattin ins Jenseits gefolgt ist. 28 Stunden lagen im Oktober 2014 zwischen dem Tod der 94-Jährigen und der ihres Mannes. 73 Jahre waren die beiden verheiratet gewesen. Die Geschichte der Herzen, der zwei Herzen, die wie eins geschlagen haben, ging um die ganze Welt. Darum geht es, dass wir unser Herz in der Begegnung mit dem Vater im Himmel prägen lassen, über die Zeit. Warum haben wir Zeit mit Gott? Warum suchen wir seine Gegenwart? Warum schauen wir in die Bibel? Warum beten wir? Gott braucht das nicht. Gott braucht nicht deinen Satz so nach dem Motto, ja, du bist groß, du bist mächtig. Das braucht Gott nicht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit wird Gott angebetet von den Engeln im Himmel, die vor seinem Thron anbeten. Du brauchst es. Du musst verändert werden. Dein Herz muss geprägt werden, damit du Jesus ähnlicher werden kannst. Und das ist wunderbar hier in Gemeinschaft und so weiter. Aber in deinem Herzen sind vielleicht noch Lügen drin. Diese Sätze, die dein Leben kaputt machen sollen. Und Jesus sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Da geht es darum, bleiben. Das geht es um dieses beharrliche Dranbleiben. Immer wieder in die Gegenwart Gottes zu gehen und zu sagen, hey, ich bleib dran. Ich drücke mein Herz in diesen Prägestempel Gottes hinein. Wir sollen wachsen als Söhne und Töchter Gottes. Wachsen in der Liebe Jesu, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Das kannst du auch als Bild nehmen für das natürliche Leben. Indem du Zeit verbringst mit deinem Kind. Indem du deinem Kind sagst, wie sehr du es lieb hast. Indem du es immer wieder, auch wenn es entmutigt aus der Schule kommt, sagst, hey, diesmal eine 5 geworden. Hey, nächstes Mal lernen wir zusammen. Und dann wird es vielleicht eine 4 oder eine 3. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe dich trotzdem lieb. Oder indem du deinem Kind Zeit gibst und mit ihm mal ein Spiel spielst oder solche Dinge, wo es einfach von dir geprägt wird, wenn du diese Kraft dazu aufbringen willst. Genauso ist es auch bei Gott, dass wir wirklich, auch wie es hier Salomo sagt, das muss ja irgendwann auch rauskommen, wo die Ermutigung kommt, hey, achte auf deine Worte und auf das, wo du hingehst. Und dass wir auch als Christen darauf schauen, was kommt denn raus aus unserem Leben? Was sind die Folgen von den Worten, die in uns sind? Welche Worte spiegelt das wider? Und ich bin so oft erschrocken, wenn Leute sagen, ich muss doch beten und ich muss Bibel lesen. Gott braucht es nicht, wie ich das schon gesagt habe. Gott hat das nicht nötig, dass du ihm morgens sagst, wie toll du ihn findest. Also im Sinne von, dass sein Herz davon abhängig ist. Er freut sich darüber, natürlich. Aber vor allen Dingen brauchen wir es, damit wir verändert werden. Christsein wird gerade da ganz existenziell, wo wir uns diese Zeit nehmen, diese Liebe zu erleben, zu erfahren. Und ich möchte dir mal die Frage stellen, wie viel Zeit nimmst du dir in der Gegenwart Gottes? Und wo gibt es da vielleicht Möglichkeiten, im nächsten Schuljahr dir diese Zeit zu nehmen, im Alltag, um dich prägen zu lassen? Das wird dir ein Gottesdienst nicht bieten können. Das musst du selbst lernen. Oder wie leicht Menschen anfangen, in irgendwelchen, obwohl sie Christen sind, in irgendwelchen Sünden zu leben und weiterzumachen, so nach dem Motto, ich kann mir das ja erlauben. Und ich habe hier und da schon den Vorwurf gehört und empfunden, dass gerade bei dem Thema Sünde wir zu liberal sind oder ich zu liberal sei. Und ich will da gar nicht irgendwie kokettieren oder irgendwelche Sachen, sondern mir geht es einfach darum, wenn Menschen, Christen, Schwestern und Brüder in Sünde leben, dann geht es nicht darum, die Gesetzeskeule rauszuholen und sagen, was sie alles falsch machen, sondern es geht darum, die Menschen an die Hand zu nehmen in die Gegenwart Gottes und sich von dieser Liebe prägen zu lassen. Ich glaube, dass es ein Unterschied ist, wenn wir von Gottes Liebe geprägt werden. Das hat mir die Kraft gegeben, mit der Sünde zu brechen. Nicht das Gesetz, Jan, du sollst doch, sondern eine Begegnung mit der Liebe Gottes, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf die Sünde. Ich will das nicht mehr. Lasst uns einander darin begleiten. Lasst uns den anderen sehen als das, was Gott schon in ihn hineingelegt hat. Nicht die Moralkeule. Natürlich hat Sünde Konsequenzen, ohne Frage. Es ist nicht gut, in der Sünde zu leben, aber es ist nicht das Gesetz, sondern die Begegnung, die uns verändert. Die Begegnung mit Gott, dem Vater. Jesus hat Zachäus verändert in einem Moment, als er Zeit mit ihm verbracht hat. Das hat Zachäus verändert. Dieser Geizkragen, der in der Bibel beschrieben wird, dieser Geldsack. Und Jesus verbringt ein paar Stunden mit ihm und er geht hin und vergibt sein Geld zurück und er ist ein ganz veränderter Mensch, weil er eine Begegnung mit der Liebe hatte. Das brauchen wir, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, das brauchen wir im nächsten Schuljahr, Begegnung mit dieser Liebe. Gerhard Ter Stegen hat gesagt, wenn das Böse wesentlich oder gründlich in uns getötet und ausgerottet werden soll, so muss Gott solches tun und wir müssen es leiden. Es ist das Werk der Liebe Gottes in unserem Herzen, wenn wir mit der Sünde brechen können. Ich möchte euch einladen jetzt am Schluss, dass wir jetzt uns auf das nächste Lied einstellen, das wir zusammen singen wollen. Da geht es darum, hinzuschauen zum Vater im Himmel und das auszudrücken als ein Bekenntnis, als eine Proklamation in die unsichtbare Welt hinein. Auch das, was da in Stimmen von außen auf dich eindringt. Ein Bekenntnis hinzuschauen auf das, wer du bist und auf das, wer Gott ist und ihn anzubeten. Es ist eine Einladung, wegzuschauen von deiner Unsicherheit, von deiner Schwäche, hinzuschauen auf den starken Gott und auf seine Liebe, die dich verändern will. Ich bitte euch aufzustehen jetzt zu diesem Lied. Und wie immer, wenn ich nicht den eindeutigen Eindruck habe, ich soll nicht aufrufen, tue ich es, dann habe ich mir vorgenommen, immer einzuladen. Und ich hatte heute Morgen nicht den Eindruck, dass ich es nicht tun soll. Also werde ich heute Morgen einladen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich habe diese Beziehung zu diesem Gott noch nicht, zu diesem Vater. Ich kann auch nicht sagen, Vater im Himmel, weil ich Jesus mein Leben noch nicht übereignet habe, dann lade ich dich ein, das heute jetzt zu tun, jetzt in diesem Moment. Ich bete gleich für dich gerne, wenn du möchtest, mit dieses Gebet, und du darfst es auch gerne mitbeten, wenn du den Eindruck hast, du möchtest das heute für dich das erste Mal festmachen, das erste Mal sagen, ich möchte mit Jesus leben und ich möchte den Vater im Himmel anbeten, dann darfst du kurz deine Hand heben. Ich bete, dass wir alle die Haltung des Gebets einnehmen, dass da keiner jetzt neugierig guckt, dass wir nichts Peinliches mit dir passieren. Wir wollen ein einfaches Gebet sprechen und wir wollen einfach dann in den Lobpreis übergehen. Ist jemand da, der sagt, das möchte ich heute festmachen? Okay? Dann lass uns das noch einmal zusammen beten. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, das ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.